In der heutigen Erwachsenenkatechese möchten wir uns wieder mit der Heiligen Messe beschäftigen, das heißt mit den Riten der Heiligen Messe. Sie wissen ja, dass wir im sechsten Teil unserer Messerklärung angekommen sind. Das heißt, wir werden uns heute mit dem Dominus Vobiscum beschäftigen, dem Kirchengebet und dem wichtigen Wort Amen. Nicht, das ist Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch, bezeichnet die Verbindung des zelebrierenden Priesters und den der Heiligen Messe beiwohnenden Gläubigen. Wir wissen ja, dass der Priester nicht durch Ausübung seines Amtes, des Priestertums Jesu Christi, das er empfangen hat, ihn, nicht das mystische Haupt, verkörpert, aber dass natürlich in Verbindung mit dem Haupt auch die Glieder mitbeten. Das ist die heilige Liturgie, da betet der ganze Christus. Diese Einheit, die kommt eben hier auch zum Ausdruck. Der Herr sei mit euch. Das heißt, alle müssen fromm und in demselben Geist beten. Darum wünschen sie einander diesen immer wiederkehrenden Gruß in der heiligen Liturgie, dass nämlich der Herr mit ihnen sei. Der Herr sei mit euch und der Herr sei mit dir, mit deinem Geiste. Sie wissen, dass in der Heiligen Messe der Priester natürlich nicht macht, was er will, sondern dass, und das haben wir schon im Detail erklärt, es gewisse Vorschriften gibt in der Liturgie. Und die nennen sich Rubriken. Ich werde es nicht nochmal, das haben wir schon mal erklärt, was das ist, aber im Wesentlichen eben vom Lateinischen, der roten Farbe, weil eben die Texte, die der Priester betet, liest, rezitiert, nicht schwarz gedruckt sind, aber die Anweisungen, was er zu tun hat oder wie er etwas zu tun oder zu sagen hat, das sind die Rubriken. Ich lese jetzt mal die betreffende Rubrik vor. So, wir sind, wie gesagt, nach dem Gloria, der Priester küsst den Altar in der Mitte, er faltet die Hände, er wendet sich zum Volk mit niedergeschlagenen Augen. Dann die Hände ausbreiten, sagt er, der Herr sei mit euch. Im Fall des Bischofs, wenn das Gloria gebetet wurde, sagt er nicht, der Herr sei mit euch, sondern der Friede sei mit euch. Pax vobis. Nachdem er seine Hände wieder gefaltet hat, geht er zum Missale, nicht das Missale, das Messbuch steht auf der Pistelseite, also von den Gläubigen, die auf den Altar schauen, ausgesehen rechts. Dann verneigt er sich zum Kreuz des Altars in die Mitte hin, er breitet die Arme kurz aus, faltet die Hände wieder und spricht, Oremus, lasset uns beten. Dann dreht er sich wieder zum Buch, er breitet die Arme aus, und hält die Hände in Schulterhöhe und betet die Oration, das Gebet. Also der Priester kommt zur Altarmitte und küsst den Altar. Und da stellen wir fest, dass früher der Priester das Messbuch auf der Seite nicht verließ. Er ging nicht irgendwo hin, um die Gläubigen zu grüßen, aber er tut das jetzt schon seit über 800 Jahren. Er küsst den Altar. Über den Altarkuss haben wir schon auch im Detail gesprochen, aber wie schon gesagt, dieser Kuss ist ein Gruß, ein Zeichen des Respekts und der Liebe für den Ort, wo unser Herr sich opfert. Wir wissen ja, dass das heilige Messopfer nicht ein weiteres Opfer ist, sondern das eine einzige Opfer, das Jesus blutigerweise auf dem Kreuz für uns da oder dem natürlich seinem himmlischen Vater, aber uns zum Segen dargebracht hat. Und man küsst natürlich etwas, was man hochschätzt. Sie kennen das so, Leute aus dem Süden, wenn sie das Kreuzzeichen machen, dass sie sich dann selbst die Hand küssen, die dieses heilige Zeichen über sie gezeichnet hat, oder dass man Kruzifix küsst, oder wenn man das braune Skapulier, das viele von ihnen tragen, anlegt, dass man das Skapulier küsst. Also ein Zeichen des Respekts und der Liebe für den Altar. Das heißt, für das, was den Kreuzesaltar darstellt, nicht? Was das Kreuz war für Christus, sein Opferaltar, das ist jetzt der Altar, an dem sich der Priester befindet, der die Heilige Messe liest. Der Altar verkörpert Jesus Christus. Dieser Altar ist ein Symbol seines Leibes, auf dem er sein Opfer darbringt. Das wird natürlich auf eine unblutige Weise dargebracht. Christus wird nicht aufs Neue geschlachtet oder gekreuzigt. Also was dieses Opfer, das er in seinem Leib dargebracht hat, das bringt er jetzt am Altar dar. Unsichtbarerweise natürlich nicht. Der Hauptpriester, der auf den es wirklich ankommt, ist natürlich Christus. Nicht er ist der, der sich seines Priesters bedient, wenn er zum Beispiel bei der Heiligen Messe dann eben die Worte spricht, wie beim letzten Abendmahl, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Priester sagt ja nicht, das ist der Leib Christi oder ist das Blut Christi, sondern Christus hat sich seine Menschheit dieses Priesters zu eigen gemacht, um sozusagen sich die Lippen, den Mund dieses Priesters zu borgen und dann dieses Wunder der Verwandlung von Brot und Wein, nicht die Transsubstantiation, zu bewirken, die heilige Wandlung. Der Altarkuss nun bringt diese Verbindung des Priesters mit Christus zum Ausdruck, Kraft dessen er den Gläubigen jenen Segen der Gottesvereinigung wünscht, nicht dass er Herr sei mit euch. Der Priester küsst den Altar in der Mitte. In der Mitte des Altars, das wissen Sie schon, da ist der Altarstein eingesetzt und in diesen Altarstein sind die Märtyrerreliquien eingelassen. Nicht? Dieser Altarstein, der versinnbildet Christus, den fundamentalen Felsen der Kirche. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, eben im Zusammenhang mit dem ersten Altarkuss, als der Priester nicht zum Altar hinaufgeht, nach dem Stufengebet. Nicht dieser Brauch, dass seit den Anfängen das heilige Messopfer gefeiert wurde, über den Reliquien jener, die zum Zeugnis ihre Liebe zu Christus, ihre Hingabe an Christus, ihr Blut vergossen haben, nicht der Märtyrer. Und sicher unter anderem auch eine Kostenfrage, nicht? Wenn man einen, natürlich gibt es auch Altäre, die nicht einen Altarstein haben, also zum Beispiel, dass die Altarplatte teilweise aus Holz ist, oft der Fall, sondern dass es eine ganze Marmorplatte ist und dann sind die Reliquien da eingelassen. Aber meistens hat man eben nur einen kleinen Stein, gerade dort, wo dann die heilige Hostie und der Kelch mit dem kostbaren Blut zu ruhen kommen. Nicht? Also er küsst jedenfalls den Altarstein oder die Altarplatte, die Christus, den Felsen, symbolisiert. Der Zelebrant wendet sich zu den Gläubigen. Natürlich wendet er sich zu den Gläubigen nur dann, wenn die Gläubigen nicht vor ihm sind. In den alten Kirchen Roms, in den Basiliken, werden Sie oft sehen, dass der Altar, auch in St. Peter, nicht in Rom, so aufgestellt ist, dass man sozusagen das Volk, die Gläubigen, vor dem Priester, vor dem Altar hat. Es ging nicht darum, dass man sich dem Volk zuwenden muss oder so etwas, nicht die Ideen der zeitgenössischen Liturgie, wenn ich so sagen darf, sondern es ging einfach darum, dass sich alle dann der aufgehenden Sonne nach Osten zuwendeten. Also das ist nicht so, dass die sich dann so gegenseitig anschauten, sondern dass das heilige Opfer in diese Richtung gefeiert wurde. Nicht? Und dann war es natürlich praktisch irgendwann, man wollte ja auch das allerheiligste Sakrament aufbewahren an einem Ort, nicht? Wo man gebührende Aufmerksamkeit und Ehrfurcht ihm bezeigen kann, vor allem in den Kirchen, wo kein Bischof oder natürlich auch der Papst, nicht Bischof von Rom, seine liturgischen Funktionen ausführt. Denn in den Basiliken, auch in den Kathedralen der Bischöfe, ist das Allerheiligste immer auf der Seite, nicht aufgrund der vielen bischöflichen Funktionen, damit der Bischof eben nicht, weil er sich zum Volk wendet, sagen wir mal bei der Firmung oder bei der Priesterweihe, dann seinen Rücken dem Tabernakel zuwendet. Nicht? Aber jedenfalls, gut, wir kennen es halt so, dass der zelebrierende Priester in die gleiche Richtung sich wendet, traditionellerweise mit dem betenden Volk, das heißt nach Osten, Nicht? Was passiert im Osten? Die Sonne geht auf, die Sonne ist ein Symbol Christi, nicht der wiederkommen wird zum zweiten Mal, dann um die zu richten, die Lebendigen und die Toten. Nicht? Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, die Quelle allen göttlichen Lebens, aller Gnade. Gut, jedenfalls der Zelebrant wendet sich zu den Gläubigen und der Grund, den kennen wir von den Kirchenvätern, und das ist ganz einfach, dass der Priester eben die heiligen Geheimnisse nie feierte, ohne vorher die versammelte Gemeinde gegrüßt zu haben. Ja? Ist auch besser, als wenn man sagt, guten Abend, nicht? Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch. Nicht? Dass man einen Gruß hat, der Sinn macht, wie man es in den Klöstern ja auch kennt, wenn einer dann Wegdienst hatte und dann an die Türen geht, dann sagt man nicht Hallo, aufstehen, sondern Ave Maria. Und da drinnen antwortet Deo Gratias oder sowas. Ne? Also Dominus Vobiscum, ein Segenswunsch, um die Gläubigen zu grüßen. Und denken Sie auch daran, dass die Idee des Grußes, es gibt so viele Leute, die kapieren das auch nicht und sie meinen, sie sind da besonders schlau, nicht? Und so jetzt mit dem Gruß, den wir Gott sei Dank hier noch kennen im Süden, nicht? Bei Ihnen in Bayern und bei uns in Österreich, grüß Gott. Dann meinen die Leute, ja, ich will den Gott nicht grüßen oder ja, wo ist er denn? Oder so ein Blödsinn. Aber das heißt ja, grüß dich Gott. Nicht? Und die Idee des Grußes ist, dass Gott dich segnen möge. Das ist die Idee. Nicht? Es ist nicht so, dass wenn ich sage, grüß Gott, jetzt grüße man den lieben Gott. Nein, grüß dich, grüß sie Gott. Nicht? Und das ist die Idee des Grußes auch. Wenn man sagt, guten Tag, nicht? Dann hieß es früher, möge Gott dir einen guten Tag schenken. Und das sind nur die Überbleibsel. Aber auf alle Fälle, die Idee des Grußes ist die Idee eben des lieben Gottes, nicht? Der uns segnen möge. Gruß im Lateinischen, auch in anderen Fremdsprachen, nicht, ist, da ist das Konzept des Heils. Nicht? Auf Lateinisch grüßen salutare, nicht? Das kann heißen das Heil, das ewige Heil. Nicht? Und es ist eben auch die Idee des Segens da drinnen, nicht? Und wenn der Herr mit uns ist, wenn der Herr sagt, es ist gut, dann ist das ein Segen. Gut, jedenfalls, so begrüßt man sich. Und dann natürlich den schönen katholischen Gruß, nicht? Den man auch gerne pflegt, vor allem auch in der Sakristei oder so, in der Kirche, nicht? Gelobt sei Jesus Christus, auch im Beichtstuhl, ne? Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit an. Nicht? Also auf alle Fälle ist der Priester verpflichtet, durch die Höflichkeit, nicht, sich jenen zuzuwenden, die da sind. Ja, wir sind ja Menschen, das sind keine Gegenstände, das sind die Getauften, das sind die Erlösten, das sind die, die sich im Gebet vereinigen, nicht als die Glieder des mystischen Leibes mit Christus, dem mystischen Haupt. Natürlich kann es sein, dass uns eine Verpflichtung abhält davon, dass wir jemanden grüßen. Dazu kommen wir dann noch später. Na, also wie gesagt, normalerweise, wenn das Volk, sag ich mal, hinter mir ist, dann drehe ich mich nochmal um und ich sage Dominus Vobiscum, weil ich mich ja dem zuwende. Nicht? Wenn ich jemanden grüße, wende ich mich zu. Ich grüße nicht jemanden hinter mir. Aber ich grüße jemanden hinter mir, Dominus Vobiscum, wenn ich jetzt schon hineintrete in das Heiligtum der Heiligen Messe, nämlich in den Kanon der Messe, durch die Präfation. Dann sagt der Priester auch, gut, per omnia secula seculorum. Und dann sagt er, nicht für alle Ewigkeit, Amen. Und dann sagt er, Dominus Vobiscum, der Herr sei mit euch und er dreht sich nicht mehr um. Warum? Weil er schon hineingenommen ist ins Geheimnis. Gut, jedenfalls, der Herr sei mit euch, Dominus Vobiscum. Und dieser Wunsch, nicht dieser Gruß, der schließt alle wünschenswerten Güter in sich. Denn wenn wir den Herrn haben, dann haben wir alles. Wenn wir alles haben, außer den Herrn, haben wir nichts. Im Osten bediente sich der Priester immer des, der Friede sei mit euch, Pax Vobis, anstatt des, der Herr sei mit euch. Im Westen tut dies aber nur der Bischof, wie schon gesagt. wenn er das Gloria gebetet hat, nicht, dass Ehre sei Gott in der Höhe, dann wünscht er den Umstehenden noch den Frieden, den er verkündet hat. Nicht? Denn es heißt, der Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen, die guten Willens sind. Nicht? Und diesen Frieden, den wünscht er dann den Umstehenden. Und wir wissen natürlich auch, dass Christus des Öfteren so seine Jünger nach der Auferstehung begrüßt hat. Man antwortet, und mit deinem Geiste, gerührt vom wohltuenden und wohlwollenden Wunsch des Priesters, erwidert das christliche Volk diese Gunst, indem es betet, dass der Herr auch mit dem Priester sei. Man spricht nicht und mit dir, sondern und mit deinem Geiste, um zu betonen, dass der nun folgende heilige Dienst geistlich verrichtet werden muss. Das heißt, mit der Aufmerksamkeit einer vernünftigen Seele, die des göttlichen Lichtes und der göttlichen Gnade fähig ist. Der Priester breitet die Arme aus und erschließt sie wieder. Der Herr sei mit euch. Und so ermahnt er sich selbst und fordert die Gläubigen auf, gemeinsam zu beten. Manchmal weist er auch auf die Gebetsintention hin, wofür gebetet wird, wie wir es immer noch in den sogenannten Fürbitten, großen Fürbitten, genau gesagt, des Karfreitags tun. Und dann hält er die Hände ausgebreitet und erhoben. Nicht? Natürlicherweise bezeichnet diese Geste die Dringlichkeit dieses Gebets. Nicht? Im Besonderen für die Christen hieß es, in derselben Position wie Christus am Kreuz zu beten. Wir wissen natürlich, dass im Westen diese Gebetsgeste eine exklusiv priesterliche ist. Es ist nicht ziemlich für die Gläubigen, sie so in der Bank zu stehen. Im Osten ist es anders. Da sind solche Sachen braucht bei uns nicht. Bei uns ist es einfach ausschließlich eine Gebetshaltung, die der Priester manchmal bei der heiligen Liturgie einnimmt. Echt? Und die Idee ist natürlich, und das kann man besonders schön auch, ich meine im Dominikanerritus, nicht? Die Dominikaner haben einen eigenen Ritus, wie auch andere Orden, wie die Karmeliter und andere. Und da kann ich mich erinnern, während des Kanon, dass eben der zelebrierende Dominikanerpriester nicht so steht, sondern so. Echt? Und das ist natürlich noch offensichtlicher, womit man es hier zu tun hat. Nicht? Also eben zu beten wie Christus, der Gekreuzigte. Und dann natürlich nicht diese Zurückhaltung in den Gesten der klassischen Liturgie. Es ist so was Schönes, wenn man sagt, der Herr sei mit euch, anstatt der Herr sei mit euch. Nicht? Und vor allem, es geht natürlich dann auch darum, dass man die Leute, die neben einem stehen, dann nicht dadurch stört, nicht? Da steht ja oft neben dem Priester ein Diakon, ein Subdiakon, eventuell oder ein Zeremoniär. Nicht? Und außerdem hat man dann eine gleichförmige Geste, nicht? Dass nicht der eine mal da so steht und so macht und der andere macht so und der andere macht es wieder anders. Nicht? Und darum werden eben die betenden Hände emporgehalten auf der Höhe und Breite der Schulter, nicht? So sagt die Rubrik. Und der Priester betet so bei allen Messorationen, allen Messgebeten. Und diese erste, der wir jetzt begegnen, die nennen wir das Kirchengebet auf Deutsch oder auch die Kollekte. Obwohl auf Deutsch dann wieder die Kollekte eine andere Bedeutung hat. Aber das kommt eben vom Lateinischen nicht, daher kennen wir auch das Wort. Was bedeutet das? Es ist ein Einsammeln, nicht? Ein Zusammenfassen der Gaben, der Opfergaben der Gläubigen, nicht? Das heutzutage bei der Heiligen Messe, bei der sogenannten Kollekte, dann eben in monetärer Form geschieht, nicht? Früher waren es auch Naturalia, die gebracht wurden, nicht? Nahrungsmittel für die Armen oder auch eben Brot und Wein, der gebracht wurde zum eucharistischen Opfer. Auf alle Fälle, nicht? Also es geht hier darum, dass dieses Kirchengebet, dieses erste Gebet, diese Kollekte, wie sie in anderen Sprachen auch durchaus genannt wird, dass die eben zusammenfasst, wofür der Priester für die Gläubigen beten soll. Das heißt, dass man in dieser Kollekte, in diesem Kirchengebet wirklich dieses Geheimnis oder dieses Fest, das gefeiert wird an diesem Tag, ausgedrückt findet. Vielleicht ein gewisser Aspekt, besondere Wohltaten, besonderen Segen, besondere Gnaden, die man vom lieben Gott will, was das genau ist an dem Tag, wofür die Kirche betet, nicht für die Gläubigen, womit der liebe Gott uns beschenken soll, das ist ausgedrückt in diesem Gebet. Dann weiters, an einem Fastentag wurde eine sogenannte liturgische Station gehalten. Das heißt, die Gläubigen, die haben sich in einer Kirche versammelt, dort haben sie auf den Bischof gewartet, und der fing die liturgische Feier mit einem Gebet an, das eben hieß Ad Collectam, übersetzt, über die Versammlung. Das heißt, ein Gebet, nicht, das über die versammelten Gläubigen gebetet wurde. Von dort zog man dann in eine andere Kirche, in Prozession, und dort wurde dann die Heilige Messe gefeiert. Das Wort Kollekte bedeutet, dass die Gläubigen versammelt sind, um einmütig mit dem Priester zu beten. Das heißt auch, dass man, wenn nötig, sich dem Altar nähere, um das priesterliche Gebet hören zu können. Natürlich mit der Einführung der Kirchenbänke und so ist natürlich dann etwas schwierig, nicht, wenn alle dann näher zum Altar wollen. Aber als die Christen eben noch einfach standen, nicht? Also auch keine Sitzgelegenheit und Bänke, und auch geht natürlich auf die Zeit zurück, wenn ich mich nicht täusche, gerade auch der Gegenreformation, wo viel gepredigt wurde, viel gelehrt wurde, der katholische Glaube, sicher, ich meine, Sie meinen, meine Predigten sind lang, ne? Ja. Aber damals waren die wirklich lang, und dann natürlich will man den Leuten auch die Gelegenheit geben, dass sie sitzen, aber jedenfalls, die Idee war nicht, dass die Gläubigen sich dem Altar nähern, um ihm zu hören, warum der Priester betet. Und denken Sie natürlich auch dran, dass es eine Zeit gab, wo das Latein nicht eine tote Sprache war, sondern eine gesprochene Sprache war. Echt? Aber wenn es eben nicht möglich ist, dass wir da näher kommen, so ist es gut, von Gott die von den Gläubigen durch den Mund des Priesters erbetenen Gnaden zu erflehen. Zu allen Zeiten wurden während der Messe Gebete gesprochen. Einige von ihnen sind so alt, dass deren Ursprung unbekannt ist. Und in der Tat wurden diese Gebete nicht immer ganz niedergeschrieben. Der heilige Justinus berichtet, dass der Leiter der Versammlung, das heißt der Priester oder Bischof, diese Gebete entsprechend eben der Bedürfnisse, der Nöte und entsprechend seiner eigenen Frömmigkeit sprach. Nicht? Also da war am Anfang noch eine gewisse liturgische Freiheit da. Der hat sicherlich genug Gründe gegeben, warum er die dann den Bischöfen und Priestern genommen hat über die Jahrhunderte. Aber wie gesagt, am Anfang war das nicht unbedingt alles so genau festgelegt. Es gibt natürlich einige Kollekten, die wirklich aus apostolischer Zeit stammen. Nicht wie die Gebete für den Klerus, für die Gläubigen, für die Katechumenen, die Schismatiker, Heretiker, Juden und Heiden am Karfreitag, die schon erwähnten feierlichen Fürbitten des Karfreitags. Nicht? Das sind uralte Gebete und diese wurden in der Universalkirche gebetet. Und in Bezug auf diese Gebete tat Papst Zöllis den berühmten Ausspruch, das Gesetz des Gebets wird zur Regel des Glaubens. Alle alten Kollekten wurden an den himmlischen Vater gerichtet, gemäß dem Brauch der ersten 6 Jahrhunderte. So ahmen wir unseren göttlichen Meister nach, der immer seine Gebete an seinen Vater richtete. So ehren wir Christus als unseren Mittler. Also man erkennt unter anderem die älteren Gebete eben daran, dass sie an den himmlischen Vater gerichtet sind. Nicht? Eher seltener richtet sich das Gebet mitunter an Christus selbst. Und jetzt möchte ich noch ein paar Worte sagen über dieses kleine Wort, das wir so oft verwenden, nämlich das Amen. Wenn das Volk Amen antwortet, nicht am Ende des Gebets, dann heißt es, was der Priester spricht, gut und bestätigt es. Nicht so auf die Art, wir sind damit einverstanden. Und so folgen die Gläubigen dem Beispiel der Israeliten und der frühen Christen. Amen ist ein hebräisches Wort mit einer dreifachen Bedeutung. Das ist wahr, so sei es oder ich stimme zu. Das Letzte, dieses Ich stimme zu, ist besonders auch unter den Protestanten verbreitet. Das haben auch immer wieder, habe ich das in Amerika gehört, nicht, wenn einer so ganz einverstanden war, dann hieß es Amen. Amen, Brother. Oder Amen, Father. Or Reverend. Ich stimme zu. Das ist wahr, so sei es, ich stimme zu. Ich bin damit einverstanden. Natürlich wird das Amen nach den Glaubensartikeln gesprochen, wie zum Beispiel am Ende des Credos. So ist es eine einfache Bejahung, das ist wahr. Also nicht so sei es, wird keinen Sinn machen. Ja. Die Glaubenswahrheiten, so ist es. Nicht? Wir sind so davon überzeugt als Christen, dass all das wahr ist, was wir im Glaubensbekenntnis bekennen, dass wir bereit werden, unser Blut dafür zu vergießen. Nicht? Und der heilige Petrus von Alcantara, ein Märtyrer für den Glauben, der von Heretikern ermordet wurde, der hat dann mit seinem eigenen Blut noch auf dem Boden eben diese Buchstaben geschrieben. C-R-E-D-O. Credo, ich glaube. Das Amen ist ein einfacher Wunsch, nach dem Gebet gesprochen, das nämlich keine Handlung von uns fordert, sondern nur unser Verlangen für dessen Erfüllung. Wie es der Fall ist, wenn der Priester für die Bekehrung der Heiden betet. Das ist nichts, was ich unbedingt tun muss, aber ich wünsche mir, dass sich die Heiden zum Herrn bekehren mögen. Nicht? Dann ist das Amen ein einfacher Wunsch. Ruf dein Gebet nach unserem Handeln, so willigen wir in die Verpflichtung ein, indem wir Amen sprechen. Ein gutes Beispiel ist natürlich das Amen des Vaterunsers. Nicht, was übrigens gesprochen wird. Nicht, das ist immer, liegt wahrscheinlich daran, weil man in der neuen Liturgie ja diesen Zusatz eingeführt hat, denn dein ist das Reich und die Kraft und so weiter, nicht, was ja nicht eigentlich eine katholische Tradition hat. Ist auch nichts Böses in dem Sinn, aber daran liegt es wahrscheinlich. Aber normal, dieses Amen, das gehört normalerweise zum Vaterunser dazu. Bei der Heiligen Messe ist es natürlich so, wenn der Priester das Paternoster, das Vaterunser betet oder singt, und die Gläubigen oder die Ministranten antworten, nicht, und führen uns nicht in Versuchung, und die antworten, sondern erlöse uns von dem Übel, dann spricht der Priester das Amen leise, aber es wird gesprochen. Das Amen gehört zum Vaterunser dazu. Das ist die Zustimmung. Ich will all dem entsprechen, was der liebe Gott von mir erwartet. Sogar dem, was mir äußerst schwer fällt und was fällt uns vielleicht am allerschwersten, das ist zu verzeihen. Ich bin bereit, anderen zu verzeihen. Ich bin bereit, mir vom lieben Gott verzeihen zu lassen, so sehr ich bereit bin, anderen zu verzeihen. Wenn ich Amen sage, dann sage ich, ja, das tue ich. Deswegen, das Amen ist besonders wichtig nach dem Vaterunser. Um alles zusammenzufassen und abzuschließen, durch das Amen stimmen wir zu, allem, was wir glauben, verlangen oder tun müssen. Das Amen bestätigt jenes Gebet, das mehr als Worte ist, nämlich die gänzliche Selbsthingabe an Gott, an seinen heiligen Willen, an seine heilige Sache. Und so möchte ich zum Schluss mit Ihnen dann das schöne Gebet, im Deutschen, Gebet der Hingabe des heiligen Ignatius von Loyola beten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nimm, Herr, und empfange meine ganze Freiheit, mein Gedächtnis, meinen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Haben und mein Besitzen. Du hast es mir gegeben, dir, Herr, gebe ich es zurück. Alles ist dein, verfüge nach deinem ganzen Willen. Gib mir deine Liebe und Gnade, denn diese genügen mir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Wenn man sieht,
was?
Wenn man sieht.
out.